Also von mir auch erstmal ein herzliches Glück auf, muss ich mich mal dran gewöhnen. Ich bin ja im Erzgebäsch und nicht im Vogtland. Und ich bin gerade gebeten worden, warum ich hierher komme eigentlich. Ne? Das hat ja seine Vorgeschichte und die Vorgeschichte hat mich gerade auch nochmal erinnert. Du warst also nicht du dran schuld, sondern wie es zum Gebet aufgerufen worden ist, hat sich mein Handy eingeschalten. Und das Handy ist ja dran schuld, dass ich hier bin. Ich hatte eines Tages beim Motorradfahren das Handy verloren und jemand aus eurer Gemeinde hat dieses Handy gefunden, obwohl ich schon vergessen habe. Und dann habe ich gefragt, was kann ich denn als Dankeschön geben, Pralinen oder etwas? Und da haben wir uns unterhalten und getroffen und dann hat es geheißen, komm halt mal vorbei. Und jetzt bin ich das zweite Mal hier. Und ich komme gerne zu euch, wenn ich das so sehe, wie ich euer Chor hervorragend singt, ganz toll. Und vor allem, es ist eine der wenigen Gemeinden, wenn ich predige, wo ich den Altersdurchschnitt nicht absenke, sondern hochhebe. Ich bin also sehr froh, dass so viele junge Leute da sind. Hey, genial. Also bin ich jetzt mal wieder im Erzgebirge. Gleich etwas. Ihr hört immer noch durch meine Rundreise durch Sachsen, ich habe leider noch den fränkischen Dialekt. Obwohl ja viele Erzgebirger eigentlich von den Franken abstammen, genauso wie die Oberlausitzer. Aber leider ist der Dialekt etwas anders geworden. Falls mich jemand nicht versteht oder Simultanübersetzung braucht, bitte Hand oben. Wir verschlucken manchmal die letzten Silben, so sind wir halt, wir Franken, aber naja. Ich war gerade begeistert gewesen, wie wir unten zum Gebet gegangen sind und ich schaue in die Küche und es sind so viele Jugendliche, die das Essen vorbereiten und dort sind. Und genauso auch oft in den Gemeinden, wie viele Leute ab und zu helfen. Es ist nicht selbstverständlich. Also ich habe Fachtage organisiert für die Kirche, da war ich das einzige Kirchenmitglied von meiner Gemeinde. Und dann komme ich hierher und unten in der Küche ist schon ganz eng, weil sie alle zusammenstehen und das Essen vorbereiten. Respekt. Wenn wir die Bibel studieren, fallen uns doch eigentlich immer nur die großen Namen ein. David, Jesaja, Paulus und so weiter, die großen Namen, die uns geläufig sind. Ich möchte hier bewusst nicht den Herrn Jesus nennen, aber ich möchte mal über normale Menschen sprechen, die vielleicht uns nicht so bewusst sind, die aber ganz treue Helfer und wichtige Helfer sind. Meine Überschrift über die Predigt ist die unscheinbaren, aber scheinbar ganz wichtig. Kennt ihr Baruch? Die einen kennen ihn, die anderen nicht. Der Name heißt übersetzt der Gesegnete. Wir begeben uns also einmal in die Zeit von Jeremia, so circa 630 bis 570 vor Christus. 23 Jahre lang predigte Jeremia dem Volk Gottes, mahnte es, warnte es, aber es war eigentlich alles umsonst. Die größte Ermutigung, die es dann in so einer Zeit hast, ist, wenn du einen sehr guten Freund hast. Und den hatte der Jeremia, jemand, auf den er sich verlassen konnte, das war der Baruch. Solche Leute sind nicht unbedingt dicht gesät. Johannes Vogel, weil ich draußen die Broschüre gesehen habe vom Biblischen Center Breckerfeld, wo ich ja studiert habe, hat mir gesagt, Michael, meine guten Freunde kann ich an einer Hand abzählen. Und da brauche ich auch nicht alle Finger dazu. Baruch war ein besonderes Geschenk. Ich möchte mal vorlesen aus Jeremia 32, ab Vers 9. Da erkannte ich, dass es des Herrn Wort war und kaufte den Acker, also ich ist der Jeremia, und kaufte den Acker zu Anatot von meinem Vetter Hanamiel und wog ihm das Geld dar, 17 Schekel Silber. Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und berief Zeugen und wog das Geld auf der Waage ab. Und ich nahm den versiegelten Kaufbrief mit der Abmachung und den Bedingungen, dazu auch den offenen, und übergab den Kaufbrief Baruch, dem Sohne Nerias, des Sohnes Machsejas, vor den Augen meines Vetters Hanamiel und vor den Augen aller Zeugen, die den Kaufbrief unterschrieben hatten, auch vor den Augen aller Juden, die im Vorhof des Gefängnisses saßen. Und ich befahl dem Baruch vor ihren Augen und sprach: So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, nimm diesen Kaufbrief sowohl den versiegelten auch als den offenen und lege sie in ein irdisches Gefäß, damit sie lange Zeit erhalten bleiben. Also der Jeremia, der kaufte ein Feld, das war nicht gerade billig, 17 Schekel Silber, wenn man das mal umrechnet, war es richtig Geld, und übergab diesen Kaufpreis oder diesen Kaufbrief den Baruch. Das heißt für mich, er muss sehr viel Vertrauen zu ihm gehabt haben. Baruch war ein Mensch, der auch in den schwersten Momenten treu war. Und gleich bei unserer ersten Begegnung mit ihm sehen wir eine seiner hervorragenden Charaktereigenschaften. Er war ein treuer Verwalter. Aber eigentlich ist ja die Situation ein Witz. Denn der Kauf des Ackers war ein Irrwitz. Ich möchte die Geschichte nicht weitererzählen, aber Jeremia, der war zu dem Zeitpunkt ein Gefangener. Wieso kauft ihr einen Acker? Und übergibt diesen auch noch einen anderen Mann, diesen Kaufbrief, den Baruch. Das macht doch schon eine Aussage über diesen Menschen Baruch. Dem Baruch kann ich meine persönlichen Angelegenheiten anvertrauen, denn er ist treu. Ich möchte hier einmal provozieren, ich provoziere immer gerne. Kann man das von dir oder von mir behaupten? Könnte man dir zum Beispiel auch einen größeren Geldbetrag, wichtige Dokumente oder andere wertvolle Sachen anvertrauen, ohne dass sie für dich zur Versuchung werden? Manche nicken, habe ich schon gesehen. Baruch war treu, nicht nur Jeremia gegenüber, sondern auch Gott. Er war ein treuer und auch ein mutiger Zeuge sogar für Gott. Wir gehen mal ins Kapitel 36 ab Vers 1. Und da steht ab Vers 2. Nimm dir eine Buchrolle und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Völker von dem Tage an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis auf diesen Tag. Vielleicht werden die vom Hause Juda auf all das Unglück hören, das ich ihnen anzutun gedenke, und umkehren ein jeder von seinem bösen Wege, sodass ich ihnen ihre Missetaten und ihre Sünden vergeben kann. Da rief Jeremia den Baruch, und Baruch schrieb, wie es Jeremia ihm vorsagte, alle Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Buchrolle. Und Jeremia befahl dem Baruch und sprach, ich bin verhindert, sodass ich nicht in das Haus des Herrn gehen kann. Darum gehe du hinein und lies aus der Rolle vor, was du, wie ich es dir vorsagte, aufgeschrieben hast, die Worte des Herrn, vor den Ohren unseres Volkes im Hause des Herrn am Fasttag, auch vor den Ohren aller Juden, die aus ihren Städten kommen, sollst du sie lesen. Obwohl unter dem Nachfolger des Königs Josia die Dinge im Lande bereits böse waren, Josia gehört ja nicht unbedingt dann zu den gesegneten Königen, sondern da wurden so viele böse Sachen zu seiner Zeit, obwohl er sehr treu war. Und Jeremia war eigentlich eine unerwünschte Person, aber Gott lässt noch sein Wort reden. Gott wollte warnen. Er war bewegt von der Hoffnung, sein Volk wird sich doch noch zu ihm hinwenden. Darum mussten diese Worte aufgeschrieben werden. Wir wissen nicht, warum Jeremia die Worte nicht selber aufschrieb. Vielleicht konnte er gar nicht schreiben. Oder er hatte keine Kraft mehr. Wir wissen es nicht, aber er hatte einen treuen Freund in Baruch. Und Jeremia hat ihm diktiert. Und nicht nur das, Baruch sollte das Geschriebene auch noch im Tempel vorlesen. Jeremia konnte es ja nicht. Man muss sich das mal vorstellen, der Prophet, der Sprecher Gottes, durfte nicht in den Tempel. Gottes Reden war den Obersten zuwider. Sie wollten nur noch hören, was ihnen die schönredenden und falschen Propheten sagten. Also wenn eine Gemeinde oder ein Volk so tief gesunken ist, dass sie Gott oder den Herrn Jesus in Gestalt ihrer Boten quasi vor die Tür stellen, dann ist das Gericht nicht mehr weit. Wie schaut es denn heute aus? Fragen wir uns das manchmal? Jeder gottlose Unsinn wird von den religiösen und arreligiösen Leuten unserer Tage begrüßt, bejubelt und geküsst. Aber das Wort Gottes lässt man als gesellschaftliche Peinlichkeit lieber an der Seite. Ein Beispiel der letzten Tage, wo ich Bauchschmerzen bekommen habe. Ich möchte aber gleich sagen, ich habe nichts gegen Homosexualität. Aber wenn ein katholischer Landesbischof sagt in der Öffentlichkeit, Homosexualität ist von Gott gewollt, dann weiß ich nicht, welche Bibel der hat. Also meine hat er nicht, egal in welcher Übersetzung. Und die Leute jubeln. Ich habe nichts gegen diese Leute, im Gegenteil, ich kenne einige, das sind gute Freunde. Ich sage ihnen, du, pass auf, Gott macht das nicht unbedingt, aber das ist dein Problem, nicht meins. Aber zu sagen, es ist von Gott gewollt, wo es doch für Gott ein Gräuel ist, Römer 1, Vers 36. Und die Leute jubeln. Oder Gender, wenn ich das schon höre, dass die Bibel in gerechter Sprache soll neu aufgelegt werden, ganz toll. Seitdem weiß ich, warum Krieg der Sterne entstanden ist, weil dann heißt nicht mehr Gott der Herr, sondern die Macht. Ne? Und dann hat ja Obi-Wan Kenobi immer gesagt, die Macht sei mit dir. Leute, Leute, und die Bibel wird verfälscht. Wenn ich jetzt aber sage, die Bibel ist die Wahrheit und hat keinen Fehler, dann bin ich engstirnig, gesetzlich, intolerant. Wird doch alles gebraucht dann, wenn ich sage, ich bin bibeltreu, weil ich in Breckerfeld studiert habe. Da legen die ganz viel Wert drauf. Aber zurück zu Baruch. Er konnte in das Haus Gottes gehen. Er war ja noch geduldet im Tempel und sollte dort Gottes Wort verkündigen. Ich weiß noch, wie ich meine erste Predigt gehalten habe im Hof. Das weiß ich noch, mir schlotterten richtig die Knie und ich war vor lauter Christen. Wie muss es Baruch ergangen sein, als er dann im Tempel stand? Das war kein Spaß. Und was liest der denn uns vor? So haben die Leute im Tempel gedacht. Aber Baruch war mutig, ein mutiger Zeuge Gottes, denn er las ja das, was Gott dem Jeremia gesagt hat. Er fürchtete Gott mehr als die Menschen. Er wusste genau, was er tat und er wusste, dass er provozierte, aber er blieb bei seinem Tun. Und dann hören wir, dass er dies auch noch vor einem höheren Gremium vortragen musste. Ich möchte hier mal aus dem Neuen Testament zitieren, aus 2. Timotheus 4. Paulus schreibt hier, ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben. Baruch war für mich der Timotheus der alten Zeit. Er ließ sich nicht beirren, las alles vor und ließ nichts weg. Und ihr müsst euch mal vorstellen, vor so einem Gremium die Androhung des Gerichts vorzulesen. Ich vergleiche das immer mit dem Erklären der Endzeit, in der wir leben. Was muss man sich da alles anhören? Das will keiner hören. Wie oft habt ihr schon mal Predigt über die Endzeit gehört? Was da alles kommt? Nee, das wollen wir nicht hören, was eine Endzeit ist. Was da alles kommt. Wenn ich die Bildzeitung aufschlage, dann weiß ich, dass wir in der Endzeit leben. Obwohl ich nicht, also jetzt nicht jeden empfehle, kauft euch morgen die Bildzeitung, also kauft euch lieber andere Zeitung. Besser. Oder lest die Bibel, die ist aktueller wie jede Bildzeitung. Aber Gott handelt bei Jeremia und es geschieht etwas Überraschendes. Die Oberen zeigen zumindest Ansätze zur Umkehr und fordern Baruch und Jeremia auf, sich zu verstecken, ihr Leben zu retten. Sie aber gaben die Schriftrolle zum König. Und der König hat die Schriftrollen vernichten lassen. Und hier haben wir wieder diesen treuen Baruch. Er schrieb wieder, weil die vernichteten Schriftrollen mussten wieder erneuert werden und hat sie noch einmal geschrieben. Also nicht mit dem Laptop auf Kopi gedrückt, sondern der musste alles nochmal mit der Hand schreiben. Er war treu, er war mutig und machte seinen Dienst. Aber er war auch ein geschmähter Begleiter. Nachdem die Prophetien des Jeremia eingetreten sind und die Babylonier die Herren waren, ist es interessant zu erleben, was die frechen Juden gedacht haben. Hochinteressant, Kapitel 43. Als nun Jeremia alle Worte des Herrn, ihres Gottes, mit denen der Herr, ihr Gott, ihn zu allem Volk gesandt hat, bis zu Ende mitgeteilt hatte, da sprach Asaria, der Sohn Hosaias, und Johanan, der Sohn, die haben die ja nicht andere Namen, und alle frechen Männer zu Jeremia, du lügst. Der Herr, unser Gott, hat dich nicht gesandt zu sagen, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um dort in der Fremde zu wohnen, sondern Baruch, der Sohn Nerias, reizt dich gegen uns auf, um uns in die Hände der Chaldäer zu bringen, damit sie uns töten und gefangen nach Babel führen. Also interessante Situation wieder, die auch heute sehr verbreitet ist. Du sagst doch gar nicht, was du denkst. Da steckt doch jemand anders dahinter, der dich beeinflusst. Das ist doch gar nicht deine Meinung. Irgendjemand beeinflusst dich und du sagst auf einmal solche Sachen. Kommt euch das bekannt vor? Also ich hoffe nicht, weil das ist nämlich der Anfang vom Ende. Und meistens kommen dann auch Spaltungen. Hier im Buch Jeremia ist zu beachten, wie Baruch unter bösen Verdacht fällt, weil er zu Jeremia hält. Er wird als treibende Kraft angesehen, ihm wird nachgesagt, er würde ständig davon abraten, nach Ägypten zu ziehen. Interessant ist, was Jesus später darüber sagt, und er sagt: Wehe euch, wenn alle Leute wohl von euch reden, ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Oder in der Beichtpredigt: Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch allerlei Arges wider euch reden, um meinetwillen. Und dann sagt er gleich dahinter: Freuet euch und frohlocket. Baruch musste diesen Weg gehen, den alle Gotteskinder gehen müssen. Es ist sinnlos, dem Kreuz auszuweichen. Früher oder später holt es uns ein. Wenn wir dem Herrn treu sein wollen, müssen wir unser Kreuz, das uns verheißen ist, erstmal auf uns nehmen. Aber mit dem Kreuz kommt auch die Verheißung. Wer die Krone haben will, muss auch das Kreuz wollen. Wer von Jesus belohnt werden will, muss auch bereit sein, den Hass dieser Welt zu ertragen. Christenverfolgung fragt man auch bei Open Doors, was gerade passiert. Aber Baruch hat auch eine andere Seite gehabt. Der letzte Vers, wo uns Baruch begegnet, offenbart, dass sein Herz nicht ganz so rein war, wie von ehrgeizigen und selbstsüchtigen Motiven, die hatte er. Und er zeigt sie auch. Aber Gott zeigt in seiner Gnade, was er macht. Und da schreibt er in Jeremia 45, du begehrst für dich Großes, Baruch. Er wollte dann Großes haben. Begehre es nicht, denn siehe, ich bringe Unglück über alles Fleisch, spricht der Herr, aber dir will ich dein Leben zur Beute geben, allenthalben, wohin du gehen wirst. Dieses Wort gab Gott Baruch durch Jeremia. Und das schon lange, bevor Jerusalem in die Hände der Chaldäer fiel. Noch zu den Lebzeiten des König Joachim, noch als der treue Baruch damit beschäftigt war, Gottes Wort aufzuzeichnen. Erlebt ihr das? Dass Gott ihm ein persönliches Wort zukommen lässt, durch seinen Boss Jeremia. Man erfährt nicht, welchen Schmerz Baruch schon hatte und welchen Kummer ihm der Herr noch zugefügt hat, aber es scheint, als wenn Baruch sein Paket an Leiden genauso zu tragen hatte wie Jeremia. Vielleicht litt er genauso wie Jeremia an dem gottlosen Zustand des Volkes. Vielleicht hatte er Angst. Angst, dass auch er dem Untergang gewidmet ist. Oder hat er irgendwelche Zukunftspläne und Hoffnungen? Man erfährt es nicht, aber Gott tadelt ihn dafür. Du begehrst Großes, begehre es nicht. Ich gebe dir, was du brauchst. Baruch, ein treuer Verwalter, ein mutiger Zeuge, ein geschmähter Begleiter, aber ein zum Leben Begnadigter. Wie viel hat diese Gestalt dir und auch mir zu sagen?
Betrachte doch einmal in einer ruhigen Stunde sein Leben und frage dich, ob du bereit bist, denselben Weg wie er auf dich zu nehmen. Wenn ja, wirst du zwar die Leiden der Kinder Gottes haben, aber du wirst auch alle Verheißungen und Segnungen haben, die der Herr Jesus dir versprochen hat. Ich will euch eine zweite Person aus dem Buch Jeremia vorstellen, wo wir auch nicht so oft drüber reden. Kennt ihr Ebed-Melech? Du nickst. Ich will die Bibelstelle, ich muss ein wenig abkürzen, weil sonst brauche ich zu lange. Oh, ich habe noch ein wenig Zeit. Ebed-Melech, oh, wie nenne ich den heute? Ich muss ja aufpassen, was man sagt. Ne? Darf ich sagen, das war der Moor? Ihr wisst schon, ist alles nicht so einfach. Ja, heute muss man aufpassen, was man sagt. Aber in der Bibel steht, es ist ein Moor. Man kann auch sagen, er stammt aus Äthiopien. So denke ich eigentlich. Er hat eine dunkle Hautfarbe. Muss man heute aufpassen, was man sagt. Ja. Dieser Ebed-Melech war ein Beamter. Er war beim König angestellt, ein Verwalter. Und dieser Ebed-Melech, der hat um was gemacht. Jeremia war zu diesem Zeitpunkt in dieser Zisterne, im Schlamm, im Dreck, im Lehm. Als aber Ebed-Melech, der Moor, ein Kämmerer am Königshof, vernahm, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte, der König saß gerade im Tore Benjamin, verließ Ebed-Melech den königlichen Palast und redete mit dem König und sprach: Mein Herr und König, jene Männer haben Unrecht getan, dass sie den Propheten Jeremia in die Zisterne geworfen haben, sodass er dort unter Hunger sterben muss, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Da befahl der König dem Mohren, Ebed-Melech: Nimm dir von hier 30 Männer zu Hilfe und ziehe den Propheten Jeremia aus der Zisterne, bevor er stirbt. Dann nahm Ebed-Melech die Männer mit sich, ging zum Palast und nahm aus dem Raum unter der Schatzkammer all die Lumpen und abgetragene, zerrissene Kleider und ließ sie an Stricken zu Jeremia in die Zisterne hinunter. Und Ebed-Melech, der Moor, sprach zu Jeremia: Lege doch die alten Lumpen und Kleider zwischen deine Achselhöhlen und die Stricke. Und Jeremia tat so. Da zogen sie Jeremia an den Stricken aus der Zisterne herauf. Und Jeremia blieb im Wachthofe. Die Situation, in der Jeremia war, war doch eigentlich aussichtslos, obwohl er das Volk retten wollte, indem er Gottes Botschaft weitergeben wollte, wollten ihn die Fürsten umbringen. Sie wollten ihn umbringen, weil er angeblich ein Verräter war. So haben sie ihn genannt. Sie wollten, dass er aufgibt, also weg mit ihm. Für Jeremia eigentlich aussichtslos. Gefangen in der Taverne, voller Schlamm, nichts zu essen. Eigentlich kann man sagen, das war's. Tschüss. Wahrscheinlich hat er sich schon aufgegeben. Aber dort, wo wir denken, es geht nicht mehr weiter, da beginnt Gott zu arbeiten. Wenn wir denken, das war's, fängt Gott erst an. Und er schickt Ebed-Melech, einen Mohren, einen Schwarzen, Entschuldigung, einer, der heidnischer Abstammung war, vielleicht ein Äthiopier, aber ein Mann in hoher Stellung, ein Kämmerer, ein hoher Beamter. Übersetzt heißt Ebed-Melech Knecht des Königs. Und er hatte Mut. Es war nicht selbstverständlich, dass jemand für einen Geächteten eintritt. Er riskierte, als Sympathisant zu gelten. Und er war noch mehr. Er war ein Mann, der für andere Fürbitte einlegt. Wer legt denn bei uns oder für uns Fürbitte ein? Römer 8, 33, 34. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott, der sie rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt. Der Herr Jesus tritt für uns ein. Ebed-Melech ist für Jeremia wie den Verräter eingetreten. Aber der Herr Jesus tritt für uns persönlich ein. Jeremia hat sicherlich in der Zisterne gebetet. Und Gott hat dieses Gebet erhört. Und Gott sandte seine Erlösung. Also nach der Rettung war das sicherlich das Verhältnis zwischen Ebed-Melech und Jeremia etwas Besonderes, das vielleicht von Liebe und Dankbarkeit geprägt war. Lass es doch genauso zwischen uns und den Herrn Jesus sein, voller Liebe und Dankbarkeit. Ebed-Melech war ein gehorsamer Diener und er tat das, was der König ihn auftrug. Der König sagte zu ihm, such dir 30 Leute aus und rette diesen Jeremia. Und er nahm diese 30 Leute und nahm die alten Lumpen und Kleider. Interessant ist doch auch nochmal zu erfahren, Ebed-Melech wusste, dass er es alleine gar nicht schaffen kann. Alleine konnte er Jeremia nicht rausziehen. Er brauchte Helfer. Manchmal wäre es auch für uns besser zu erkennen, wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen Helfer und Menschen, denen wir vertrauen können. Auch diese 30 Leute, die Ebed-Melech ausgesucht hat, Gott hat ihnen die richtigen Leute zur Verfügung gestellt, an die Seite gestellt. Du kannst Gott zutrauen, dass er die richtigen Maßnahmen ergreift. Versuche nie, deinen eigenen Kopf durchzusetzen. Bitte Gott, dass er dir zeigt, was du zu tun hast. Es kann sein, dass du von Jesus allein und direkt aus deiner Notlage gerettet werden willst, aber oft tut er es nicht allein, sondern schickt dir 2 oder 3 gläubige Brüder oder Schwestern zur Hilfe. Und vielleicht wird es nicht auf spektakuläre Weise geschehen, vielleicht genügen auch ein paar Lumpen, ein altes, zerfleddertes Buch oder die einfache Predigt. Und Jeremia hat dem Ebed-Melech auch nicht vorgeschrieben, hey Ebed-Melech, ich bin der große Prophet, also möchte ich auch angemessen gerettet werden. Jeremia ergreift dieses Seil aus Lumpen, aus alten Kleidern. Aber es ist ein Seil der Liebe Gottes geworden, das Gott jeden hinwirft, der gerettet werden will. Und Gott rettet Jeremia. Was wurde eigentlich aus Ebed-Melech? Das lesen wir im nächsten Kapitel. Er wird gerettet. Und eines ist natürlich der Vers 18, 39, Vers 18, ganz wichtig. Sondern ich will dich entrinnen lassen, sagt Gott zum Ebed-Melech. Und du sollst nicht durchs Schwert fallen, sondern deine Seele als Beute davontragen, weil du mir vertraut hast. Wie viele Leute sind im Buch Jeremia zum Glauben gekommen? Glauben heißt Vertrauen. Einer, Ebed-Melech. Gott schickt den großen Propheten einen Mohren und der große Prophet geht dann zu dem Mohren, weil Gott mit ihm reden will. Und Ebed-Melech wurde gerettet. Warum? Weil du mir vertraut hast, spricht der Herr. Wer Gott vertraut, der wird gerettet. Niemand anders. Ebed-Melech vertraute Gott. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz über besondere Menschen berichten, die ihr auch alle kennt. Diesmal nicht aus Jeremia, sondern aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 5, Vers 18 bis 20. Und siehe, Männer trugen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Volksmenge keine Möglichkeit fanden, ihn hochzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit dem Bett durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Alleine über diese Geschichte könnt ihr mal eine ganze Woche reden. Mache ich aber nicht. Jesus heilt einen Gelähmten, ist das nicht toll? Und dann zum Schluss noch, deine Sünden sind dir vergeben. Damit ihr aber wisst, dass das Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Die Geschichte hätte eigentlich nur 2 Hauptbeteiligte, den Herrn Jesus und den Gelähmten, so denkt man. Aber wie kommt denn der Gelähmte zu dem Herrn Jesus? Ohne die Freunde wäre er nicht hingekommen. So spielt sich doch die Situation ab, dass manche sagen, Mensch, du, ich habe gehört, da ist jemand, der kann dich heilen. Komm, wir bringen dich hin. Und er sagt, jawohl, mach das. und sie bringen ihn zu Jesus und er wird geheilt. Aber das Wesentliche ist doch, sie wussten nicht nur, dass Jesus heilen kann, sondern sie vertrauten auch dem Herrn Jesus. Weil es ist ein ganz kleines Wort in dieser Bibelstelle, die für uns ganz wichtig ist. Was sagt denn der Herr Jesus? Warum wird denn der Gelähmte geheilt? Als er ihren Glauben sah, da steht nicht seinen Glauben. Als er ihren Glauben sah, wurde er geheilt. Glauben heißt Vertrauen, nichts anderes. Dem Vertrauen, der für mich, für uns, für jeden Einzelnen ans Kreuz gegangen ist. Und dieses Vertrauen dieser Freunde machte es möglich, dass dieser Mensch geheilt wird, dieser Gelähmte. Sie haben die Strapazen auf sich genommen, haben ihn getragen auf der Trage aufs Dach. War bestimmt nicht einfach, da gab es damals keine Gabelstapler. Und dann mussten sie ihn wieder runterlassen. Und warum? Weil sie dem Herrn Jesus vertrauten. Wegen ihrem Glauben ist dieser Mensch geheilt worden. Vielleicht sagt ihr gerade, das spinnt, das geht ja nicht. Doch, es geht. Glaube kann Berge ins Meer werfen und den Maulbeerbaum hinterher. Selbst dann, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn. Wie oft schaut es bei uns, oder wie schaut es oft bei uns aus? Wir stöhnen oft, ach, das können wir doch nicht. Ich erlebe es immer wieder, meine Veranstaltungen, ich habe demnächst Afrika Real in Plauen, Afrika-Tage, könnt ihr mir helfen von der Gemeinde? Oh, wir haben gerade keine Zeit. Wie oft stöhnen wir, das schaffen wir nicht. Vielleicht, weil wir zu wenig Vertrauen haben. Und heute ist ja ganz einfach zu sagen, ne? Also wenn ich an mein gefundenes Handy denke, ne? Wie oft lüge ich da rein? Ich sage nicht immer die Wahrheit rein, ne? Sondern, ah Mensch, ich habe heute gerade keine Zeit, also ich konnte dir heute nicht helfen und wäre schlimm, wenn ich die Füße vom Tisch runternehmen müsste und vielleicht einmal zu dir gehen müsste. Haben wir das Vertrauen? Wir wissen, dass es für Gott einfach wäre, Menschen zu ihm zu führen. Aber oft will er uns auch benutzen dazu. Und der Herr Jesus hat seine Helfer, nämlich die Unscheinbaren, die Helfer, irgendwas herzurichten. Die Jugend in der Küche. Ich frage immer, wer ist denn wichtiger, der Prediger, der Pastor oder die Putzfrau? Sind gleich viel wert. Was wäre eure Gemeinde ohne diejenigen, die die Gemeinde reinigen? Die machen den Dienst mit freudigen Herzen, genauso wie ich meinen Dienst hier mit freudigen Herzen tue. Wo ist der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied. Gott hat jedem seine Gaben gegeben, aber die Frage ist dann, lasse ich mich benutzen vom Herrn bei einem Dienst? Ob es noch das Geschirr aufspülen ist, aber ich habe bestimmt eine Geschirrspülmaschine, denke ich. Ob es irgendwas anderes ist. Wir leben in einer Zeit, und deswegen habe ich das heute, das Thema nochmal gehabt, wir brauchen Menschen, die hinausgehen und Gottes Wort verbreiten. Bei den Freunden, bei den Bekannten, am Arbeitsplatz. Und meine Frage ist, stelle ich jedes Mal, habe ich glaube ich bei euch auch gestellt, wann ist euer Gottesdienst? Sonntagnachmittag um 4? Nee. Sonntagnachmittag um 5. Da geht er los. Bis nächsten Sonntag. Bis Nachmittag um 4. Hier dient uns Gott. Draußen dienen wir Gott, indem wir die frohe Botschaft, die wirklich froh ist, weitergeben. Sind wir so treu wie Baruch? Sind wir ein mutiger Zeuge wie Baruch? Werden wir dann vielleicht auch geschmäht? Wahrscheinlich. Halten wir das aus? Ja, weil Gott gibt uns jeden Tag Kraft. Haben wir vorhin auch gesungen, wunderbar. Sind wir so gehorsam wie Ebed-Melech? Legen wir für andere eine Fürbitte ein im Gebet? Beten wir noch für andere? Oder beten wir nur für uns? Nehmen wir Strapazen auf uns und nehmen Menschen an die Hand, weil wir wissen, wir bringen sie zu jemandem, der äußerlich, aber auch im Herzen heilen kann, der Sünden vergeben kann zu Jesus Christus. Wir müssen nicht die großen Scheinbaren sein, nicht die großen Propheten oder Leiter. Gott benutzt alle Menschen, ja selbst Tiere benutzt er, um zu zeigen, was er will. Warum solche Tiere? Gott hat auch schon mal durch einen Esel gesprochen. Er will jeden von uns, die wir hier sind, benutzen, auch wenn wir noch so unscheinbar sind wie ein Baruch, Ebed-Melech oder die vier Freunde. Für ihn sind wir alle wertvoll und wichtig. Lass dich benutzen, wie Baruch, wie Ebed-Melech. Lass dich benutzen wie die Männer. Amen. Möchte ich beten. Treuer Gott und Vater, ich möchte Danke sagen für dein Wort. Ich möchte Danke sagen, dass wir von solchen unscheinbaren Menschen wie Baruch, Ebed-Melech, den Freunden und noch vielen, vielen anderen erfahren dürfen, dass sie treue Diener waren, dass sie deine Zeugen waren. Und Herr, möchte ich bitten, dass du uns die Kraft, die Weisheit, vor allem auch die Freude gibst, in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben, deine Zeugen zu sein und deine frohe Botschaft weiterzugeben. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir unseren Gottesdienst beginnen, wenn wir von der Tür draußen sind, dass wir Menschen ja, von dir berichten, dass wir Menschen sagen, der Jesus, der kann dich heilen, ist der Heiland. Der kann dich trösten, er ist der Tröster. Herr, gib uns den Mut dazu, gib uns die Kraft dazu. Lass uns treu sein wie ein Baruch. Und Herr, du siehst, dass wir Fehler machen. Vergib uns unsere Fehler, wenn wir im Dienst sind. Vergib uns oft auch unsere Gedanken, wo vielleicht wir zu sehr an uns selber denken. Und Herr, hilf uns, ja, dass wir Licht sind für diese Welt. Und Herr, wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen dich loben und preisen mit dem Gebet, das du deinen Jüngern gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.